Tag kommt bestimmt, der Tag kommt bestimmt, an dem wir zusammen sind. So erwünscht und erträumt sich Arne Kopfverwann das Wiedersehen mit seiner Tochter, die er ganz plötzlich verloren hat. Das Thema Tod und Trauer ist nicht nur ein ganz persönliches Thema, wenn gerade jemand von uns einen Menschen verloren hat. Es ist ein Thema, das ganz Europa, die ganze Welt beschäftigt. Am letzten Sonntag, dem Volkstrauertag, wurde an die Verstorbenen der beiden großen Weltkriege gedacht. Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Und innerhalb von 4 Jahren sind im Ersten Weltkrieg 17 Millionen Menschen durch Gewalt umgekommen. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat vor dem Deutschen Bundestag gesprochen und seine Emotionen zum Ausdruck gebracht. Und seine Emotion war Dankbarkeit. Er hat gesagt, angesichts von 2 Millionen Opfern auf deutscher Seite hält er diese Einladung an ihn nicht für selbstverständlich. Und er sagte, kein Land hat sein Volk so seine Leid, in keinem Land hat ein Volk so aufrichtig seine Vergangenheit aufgearbeitet, um die Lehren aus seiner Vergangenheit zu ziehen. Wer als Christ die Worte von Offenbarung 21 im Ohr hat, die wir gerade gehört haben, von einer neuen Erde ohne Kriege und ohne Kriegsgeschrei, der tut gut daran, die Erinnerung an die Vergangenheit wachzuhalten. Heute ist Totensonntag. In Niedersachsen ein Tag mit besonderen Regeln vom Staat, ein stiller Feiertag. Heute dürfen keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, die den ernsten Charakter des Tages nicht entsprechen. Die Schausteller bauen schon die Buden auf für den Weihnachtsmarkt, aber heute muss das 24 Stunden Land lang in diesem Bundesland ruhen. Und wer zur Ruhe kommt, wer Einkehr sucht, wer Verlust und Trauer nicht überspielen will, der kann sich bei den Gebeten der Psalmen Worte leihen. Wie können wir beten, wenn wir trauern? Und deswegen schenkt uns die Perikopenordnung für diesen Ewigkeitssonntag Worte. Worte aus Psalm 126. Das ist das Gebet von Menschen, die den Verlust durch Krieg erlebt haben, durchlebt haben. Es ist das Gebet von Menschen, die sich daran erinnern, dass sie gefangen gewesen sind. Am letzten Sonntag, echt frei sein, haben wir über die Gefangenschaft von Paulus und Silas im Gefängnis nachgedacht und wie diese beiden Gefangenen mitten im Gefängnis, in der Dunkelheit, beten und singen zu Gott. Und die Israeliten beten auch, schon seit Jahrhunderten, indem sie sich an solche Zeiten erinnern. Psalm 126 aus der Einheitsübersetzung beginnt so. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern, der Herr hat an ihnen Großes getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Von ganz starken Emotionen spricht das Gebet der Israeliten. Sie erinnern sich an Lachen, an Jubeln, an Fröhlichsein. Und ihre Trauer und auch ihr Schmerz können diese Emotionen und Erinnerungen nicht ganz auslöschen. Sich an gute Zeiten zu erinnern, ist eine enorme Ressource, wenn man in einer Sackgasse steckt oder einer inneren Wüste. Die Gefangenschaft der Israeliten wird nicht ausgespart, sie wird nicht überblättert. Dieses Gebet sprechen jüdische Familien bis heute jede Woche. Sie singen und beten es beim Schabbat jede Woche. Wir trugen das Los der Gefangenschaft. Einflussreiche Familien, Politiker, Handwerker, Schriftgelehrte waren verschleppt in Zweistromland nach Babylon. Und 70 Jahre dauerte die Zeit der Tränen. Dort sangen sie andere Lieder, Nein, sie konnten um einige Zeit nicht singen. Psalm 137, an den Strömeln von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten andere von uns Lieder, unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder vom Zion. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde? Es gibt Lebenssituationen, in denen klebt die Zunge am Gaumen. Es gibt Lebenssituationen, in denen die Stimmbänder vertrocknen, in denen kein leichtes Lied über die Lippen geht. Und Israel kennt solche Zeiten. Zwei Generationen lang kennt es solche Zeiten. Auch in Babylon führten die Israeliten ganz normales Leben, Geschäfte und Gemeinschaft, Ablenkung, Alltag. Aber ihre Sehnsucht nach echter Beheimatung, ihre Sehnsucht nach Rückkehr, ihre Sehnsucht nach Wiederzusammenführung, wie in dem Lied eben, dann schließt sich die Lücke, wenn wir wieder zusammen sind. Ihre Sehnsucht nach Zion, dem Ort ihrer Träume, die war ungebrochen und die trieb ihnen die Tränen über ihren Verlust in die Augen. Denn wer liebt, wen er verloren hat, der trauert umso mehr. Die salzigen Tränen sind ein Geschmack der Liebe. Die Klagelieder hatten ihre Zeit und Stunde, sie haben ihre Zeit und Stunde und sie werden ihre Stunde haben. Aber Gott kann eine Wende herbeiführen. Das ist die gemeinsame Erfahrung der Israeliten. Nach 70 Jahren Geduld und Aushalten haben sie eine geschichtliche Stunde erlebt, die für sie wie ein Traum war. Ein Traum ist ja etwas, was plötzlich kommt, unerwartet. Wie Träumende war es für sie. Die Gefangenschaft war zu Ende. Der Perserkönig Darius und dann Kyros kamen an die Macht und sie nutzten ihre Macht, sie freizugeben. Der Weg durch die Wüste war gebahnt, zurück nach Hause, in die Heimat. Es war möglich geworden, das Unmögliche. Der Tempelschatz wurde ihnen zurückgegeben. Und der Perserkönig erlaubte per Erlass, dass sie sogar wieder Gutmachung erfahren, dass sie ihren Tempel wieder aufbauen dürfen und ihre Hauptstadt. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern, der Herr hat an ihnen Großes getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Im Jahr 515 vor Christus feierten die Israeliten mit solch einem Lachen und Jubel die Wiedereinweihung ihres Tempels wie ein Traum. Unglaublich. Wahnsinn. Welche geschichtlichen Entwicklungen kennt unser Volk, die wir für unmöglich gehalten hatten? Meine Eltern gehören zu einer Generation, die als Kinder den Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen die Folgen des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben. Sie wissen noch, wie sich Hunger anfühlt. Sie haben eine Idee davon, warum man nachts zu Zugwaggons geht und sich dort Kohlen oder Kartoffeln stiehlt als Christ. Und sie erinnern sich daran, und zwar jedes Mal, wenn sie am festlich gedeckten Tisch sitzen und im Überfluss speisen. Die Generation meiner Eltern und auch die noch Älteren haben erlebt, wie innerhalb von einer Generation, ja innerhalb von 70 Jahren, Deutschland völlig zerstört und tief, abgrundtief schuldig war und zu einem der wohlhabendsten und sozialsten Länder der Welt geworden ist. Wahnsinn, wie ein Traum. Wahnsinn war auch der Ausspruch von vielen Menschen in der Nacht des Mauerfalls 1989. Dass die deutsche Teilung von Ost und West, die auch eine Folge des Weltkrieges war, überwunden wurde, ohne einen Schuss, ohne Gewalt, ist eine besondere Stunde der Geschichte, eine Wende in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Und wenn du deine ganz persönliche Biografie reflektierst oder die deiner Elterngeneration, gibt es solche Erfahrungen einer Wende, einer plötzlichen Erneuerung, ein Glücksmoment, der dir von Gott geschenkt wurde? Wenn du heute an einen Menschen denkst, den du vermisst, der eine Lücke gerissen hat, den du geliebt hast, was für Momente von Lachen und Freude hast du mit dieser Person teilen können? Wie kostbar ist es, sich an solche Zeiten zu erinnern, an Urlaube, an Momente und Gespräche, Gefühle, die vor dem Verlust waren, die mit Lachen, mit Freude verbunden waren, die eure Liebe zum Ausdruck gebracht haben. Wie kann man am Totensonntag beten? Indem wir uns erinnern, wie Gott uns zum Staunen und zum Lachen bringen kann und schon konnte. Wer Psalm 126 betet, der bleibt jetzt nicht in Erinnerung stehen. In der Mitte dieses Gebets, aus der Erinnerung heraus, wächst die Kraft, jetzt für die Gegenwart zu beten, heute zu beten. In der Mitte dieser 6 Verse steht eine Bitte, eine Klage. In Vers 4 steht, wende doch, Herr, unser Geschick. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland. Wer so betet, der ist mit seinem jetzigen Schicksal, seinem Geschick, das, was Gott ihm schickt, nicht zufrieden. Da schreit der Beter nach einer Wende. Am liebsten soll diese Wende ganz schnell kommen. Unerwartet, plötzlich. Das Leben gleicht einem ausgetrockneten Flussbett. Einem Wadi, ausgemergelt, ausgezehrt. Furchen graben sich in die Tiefe, in den tiefen Boden, weil schon lange kein lebendiges Wasser mehr geflossen ist. Arne Kopfermann schreibt in seinem Buch Mitten aus dem Leben, wenn ein Sturm deine Welt aus den Angeln hebt, Folgendes. Das Leben ist hart. Es gibt Zeiten der Freude und Zeiten für Tränen. Zeiten fürs Feiern und andere fürs Trauern. Und damit wir lebendig und menschlich sein können, müssen wir beide Realitäten an uns heranlassen. Denn ohne durch das Durchleben von harten Zeiten und persönlichen Verlusten und ohne die damit verbundene Trauer können wir keine Tiefe gewinnen. Was sind deine Furchen des Lebens? Wo hat es sich in dein Herz hineingegraben, in die Tiefe? Die Enttäuschung, die Verluste, die sich in dein Herz eingegraben haben. Und das muss nicht letzte Woche gewesen sein. Ich persönlich denke in diesem Jahr besonders an den Tod von meinem Neffen, der erst 16 Jahre alt war. Es wird am 1. Dezember, wenn Arne Kopfermann hier das Konzert gibt, hoffentlich 10 Jahre hier sein. Auf tragische Weise ist er gestorben. Er ist in den Tod geflohen. Und er könnte heute noch leben, dann wäre er 26 Jahre alt. Wir hätten vielleicht sein Abitur gefeiert. Vielleicht seine Hochzeit. Er wäre jetzt bei meinem Geburtstag. Was sind die Furchen deines Lebens? Furchen im Flussbett des Herzens sind besonders aufnahmefähig. Da, wo unser Leben tief wird und rissig und wie im Handumdrehen stürzen in diesem Text Wasserbäche, fast aus allen Richtungen, in das ausgetrocknete Flussbett. Aus der vertrockneten Lebensspur wird auf einmal eine frische Lebensader. Und wer sich traut, so zu beten, wende Herr, mein Geschick, wende unser Geschick, wie einer, der versiegte Bäche wiederfüllt. Wende meinen Zustand, am liebsten so wie ein Flussbett, das von Wasser durchflutet wird. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus über uns. Füll du, Herr, die Leere den Verlust, den Schmerz, mit deiner Lebendigkeit. Wir merken, hier betet auch die Ungeduld. Man könnte auch sagen, die gesteigerte Hoffnung. Denn Gott hat Geduld, auch mit Ungeduldigen. Und als würden die Beter das merken, dieses schnelle Gebet, setzen sie fort. Sie merken wahrscheinlich, dass so eine ganz schnelle Erfüllung eher ungewöhnlich ist. Und für den Alltag wird ihr Gebet jetzt langsamer. Und so klingen die nächsten beiden Verse langsamer als dieses Gebet um eine Wende. Die Verse 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein. Das ist jetzt mitten aus dem Alltag der alten Israeliten. Denn zu ihrem Alltag gehörte Saat und Ernte. Sie lebten als Bauern oder ganz einfache Familien mit eigenem Gartenanbau. Säen und Ernten, das kannten sie. Und jedes Kind weiß, dass ein Same Zeit braucht, bis er aufgeht. Wer aussät, der tut das immer ins Ungewisse, ob dieses Samenkorn auch Frucht bringen wird. Und ob nach Herbst und Winter der Frühling kommt. Die mit Tränen säen, die hingehen unter Tränen und Schmerz, Trauer und Verlust aussehen. Dieser Psalm schenkt uns ein ganz starkes Bild. Unsere Tränen können wie ein Samenkorn sein, das Frucht bringt. Und wenn diese Tränen in die ausgetrockneten Furchen des Lebens hineinfallen, in unser Leben hineinfallen, kann Gott daraus neues Leben erwachsen lassen. Aber das braucht Zeit, Geduld, warten können, hoffen, ausharren, dass die Zeit kommen wird, in der aus den vergossenen Tränen sogar Nahrung wird, Nahrung wächst. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben, die geernteten Körner, das Getreide ein. So etwas möglich? In mir wächst eine Vorahnung von diesem späten, langsamen, aber vernehmbaren Jubel aus vergossenen Tränen, wenn ich bestimmte Menschen betrachte. Wenn Menschen im Rückblick auf ihr Leben, auf eine Durchstrecke ihres Lebens, davon berichten, dass sie wieder erfüllt wurden von Gottes Lebendigkeit. Wenn wir Menschen erleben, die mit Mut ihre chronische Krankheit tragen oder ihre akute Krankheit. Wenn wir erleben, dass Eltern ein neues Kind zur Segnung bringen, obwohl sie schon ein Kind verloren hatten. Wenn wir jemandem nur zuhören, der von einem heilsamen Aufenthalt einer psychiatrischen Einrichtung erzählt. Wenn wir jemandem zuhören, der von einer hilfreichen Therapie kommt. Wenn wir eine Witwe erleben, die von ihrem Leben ohne ihren Mann an ihrer Seite erzählt. Die Furchen und Tränen sind nicht vergessen. Die Erinnerung an die Gefangenschaft ist auch nicht ausgelöscht. Die Härte des Lebens ist nicht übertüncht. Auch die Sprachlosigkeit der Klage wird nicht einfach überschallt. Und doch bietet dieser Psalm ein Gebet an. Ein Gebet an, uns fallen zu lassen in das Vertrauen zu Gott. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Und derjenige, in dessen Leben wir das Beispiel gebend haben, ist das vor Augen gestellt bekommen, ist, dass Jesus Christus gestorben ist. und aus seinem Tod neues Leben erwächst. Ich möchte dir jetzt gemeinsam mit Christine Hasenpusch ein Gebet anbieten. Ein Gebet, in das du dich fallen lassen kannst. Jetzt als Teil dieser Predigt. Und mancher mag bei diesem Gebet an sich selbst denken. Es ist auch ein Gebet, das von sich erzählt. Mancher hat sogar vielleicht die Weite und die Kraft, für andere zu beten mit diesem Gebet. Für Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Für eine Asia Bisi aus Pakistan. Für andere Menschen, die in dieser Situation gerade stecken, wenn du gerade selber gar nicht so beten müsstest. Elisabetha Karlstetter leiht uns diese Worte. Meine Lebensquelle, Gott. Meine Lebensquelle. Ich lege meine Distanz in deine Nähe. Meine Kälte in deine Wärme. Meine Schatten in dein gleißendes Licht. Meine Zerrissenheit in deine Ganzheit. Meinen bleiernen Schmerz in deinen Trost.
Ewiger Gott, ich lege meinen zerbrechenden Traum in deine endlosen Möglichkeiten, meine Müdigkeit in deine grenzenlose Kraftquelle, meinen inneren Schrei in dein verstehendes Schweigen, meine Angst in deine Unerschrockenheit. Ich lege meine Sehnsüchte in dein Meer des Friedens und bitte um Geduld, mein einziger, alles verstehender Gott.
Ich lege meine Rätsel in deine Lösungen, meinen Stillstand in deine Bewegung. Ich lege meinen abgebrochenen Flügel in deine heilenden Hände. Ich lege meine abgezählten Erdentage in deine weise Vorsehung, obwohl ich manche nicht verstehen kann.
Gott, mein bester Freund, ich lege alle meine Schwächen in deine unerschütterliche Unverzagtheit, in deine Bejahung. Meine Sprachlosigkeit über vieles lege ich in deine heilversprechenden Liebesworte.
Ich lege meine Wüste in deine immergrüne Oase. Du wartest dort, um mich zu tränken. Ich lege meine Wunden unter deine Wunden. Dort werden sie bedeutungslos klein.
Ich lege meine Tränen in dein gütiges Lächeln. Ich lege meinen Weg neu vor deine vorausgehenden Füße. Mit vielen Fragezeichen, wohin du mich führst, ich lege meine Enge in deine unendliche Weite.
Allmächtiger Gott, ich lege meine grenzenlose Ohnmacht in deine Allmacht, die mich erleuchtet in tiefster Nacht und schützend über dem Abgrund führt zu immer neuen Wundern. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern, der Herr hat an ihnen Großes getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich.
Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland.
Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Gaben ein. Amen.